Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Es fing ganz harmlos an mit einem bisschen Jucken in der Lippe und einem leichten Brennen. Und dann entwickelt er sich erstmal ein ganz normaler Lippenherpes, der sich dann aber leider ausbreitete bis in die Nase und auch ins Gesicht rauf. Also Richtung Auge auch hoch, nicht ganz bis zum Auge, aber doch auf der Wange. Man fühlt sich eigentlich noch schlimmer, als es aussieht. Die Rückmeldung, die man bekommt, ist oft, es sieht doch gar nicht so schlimm aus. Man hat aber das Gefühl, man wäre total entstellt.
Nicht immer breitet sich ein Lippenherpes weiter im Gesicht aus wie bei dieser Betroffenen, aber auch so sind die Bläschen auf der Lippe oder unter der Nase mehr als unangenehm. Sie werden durch das Herpes-Simplex-Virus ausgelöst und können nach der ersten Infektion immer wieder auftreten. Oft dann, wenn das Immunsystem durch Stress oder einen anderen Infekt geschwächt ist. Dieses unangenehme Verhalten hat das Herpes-Simplex-Virus mit anderen Mitgliedern aus der Familie der Herpesviren gemeinsam. Dazu gehören unter anderem das Varizella. Zoster-Virus, das für Windpocken und Gürtelrose verantwortlich ist. Auch das bleibt ein Leben lang im Körper und kann reaktiviert werden. Herpesinfektionen und Gürtelrose, das ist unser Schwerpunktthema in dieser Sprechstunde. Mein Name ist Magdalena Schmude, herzlich willkommen. Und als Experte zum Schwerpunktthema Herpes ist Professor Hartmut Hengel bei uns im Studio zu Gast. Er ist ärztlicher Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Freiburg. Guten Tag, Herr Professor. So Hengel, schön, dass Sie hier sind.
Guten Morgen, Frau Schmude.
Das Herpes-Simplex-Virus, ich habe es ja gerade schon erwähnt, das den Lippenherpes verursacht, gehört zu einer Familie von Herpesviren. Welche Mitglieder dieser Familie gibt es denn noch, die für den Menschen relevant sind?
Ja, bei Menschen kennen wir insgesamt 9 verschiedene Herpesviren. Und die sind virologisch in meiner Hinsicht gemeinsam, zum Beispiel was ihre Morphologie anbelangt, aber tatsächlich, was die Krankheitsausprägung anbelangt, sind sie sehr verschieden. Und Sie haben schon die wichtigsten genannt, Herpes-Simplex-Virus und die Gürtelrose durch das Varicella-Zoster-Virus. Aber darüber hinaus kennen sicher auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer das Epstein-Barr-Virus oder auch das Zytomegalovirus, die ja auch wichtige Krankheitsbilder verursachen.
Jetzt haben Sie gesagt, die Krankheitsbilder, die ausgelöst werden, sind unterschiedlich. Gibt es denn was, was für die gesamte Familie typisch ist? Also das Verhalten vielleicht?
Genau. Die Virologen haben natürlich viele Gemeinsamkeiten gefunden, die jetzt in den Viren selber liegen. Wenn man zum Beispiel ihren Aufbau anbelangt, ich sagte vorher Morphologie, also wie die zum Beispiel im Elektronenmikroskop aussehen. Aber was sicher die wichtigste Gemeinsamkeit darstellt, ist die Persistenz des Virus. Also wenn wir das Virus in einer Phase der primären Infektion erworben haben, dann persistiert es lebenslang in uns, also wir werden es nie wieder los. Allerdings haben sich die Herpesviren unterschiedliche Orte ausgesucht, auf die sie sich spezialisiert haben, in denen sie persistieren. Und wir reden heute ja besonders über Herpes simplex und Varicella-Zoster-Virus. Das sind neurotrope Herpesviren, die sich also darauf spezialisiert haben, in Nervenzellen zu persistieren. Und von dort aus können sie dann immer wieder reaktivieren. Das heißt, ihre produktive Vermehrung des Virus wieder initiieren und dann auch zu Krankheitsbildern führen.
Dann können wir ganz konkret schon mal über Herpes-Simplex-Virus sprechen. Das häufigste oder bekannteste ist ja Herpes-Simplex Typ 1, das den Lippenherpes auslöst. Bei einer Erstinfektion sind das die Symptome. Wie geht es dann weiter bei Herpes-Simplex 1?
Also das Virus, das sich dann in dem Ganglion so niedergelassen hat, reaktiviert immer wieder und führt dann zu dem Lippenherpes. Das ist schon die reaktivierte Infektionsform. Aber was die Sache komplizierter macht, ist tatsächlich der Umstand, dass viele Menschen dieses Virus tragen, aber nicht alle den Lippenherpes tatsächlich an der Lippe entwickeln. Das heißt, viele Menschen haben das Virus, reaktivieren das auch, sind infektiös, geben das weiter, zum Beispiel an das Enkelkind, wenn sie einen Kuss austauschen, ohne aber sichtbar zu erkranken. Das heißt, offensichtlich spielen auch unsere Gene eine ganz wichtige Rolle, nicht nur das Virus, bei der Frage, kommt es zu einer Manifestation an der Lippe oder nicht?
Das heißt, bei der Erstinfektion werden die Ganglien, also Nervenzellen, befallen.
Genau.
Und dann geht das Virus quasi nach außen, wir bekommen diese Lippenbläschen. In der Phase sind wir auch am infektiösesten, richtig?
Genau.
Und das ist dann so ein Zyklus, der immer wieder abläuft?
Genau, so ist es. Aber, und darauf wollte ich hinaus, und das macht die Sache noch ein bisschen komplexer und komplizierter, man kann auch infektiös sein, das Virus kann auch reaktivieren bei vielen Menschen, ohne dass man das denen ansieht. Also wir haben Menschen, das sind die Herpetiker, die sichtbare Zeichen dieser Reaktivierung haben, den Lippenherpes. Und es gibt viele andere, die Mehrheit, die sieht gesund aus, hat aber trotzdem eine Reaktivierungsphase und scheidet das Virus aus.
Wie hoch ist denn der Anteil in der Bevölkerung von Menschen, die mit Herpes simplex Typ 1 infiziert sind?
Ja, das ist auch eine interessante Frage, denn wir beobachten tatsächlich in Deutschland hier gewisse Veränderungen, schleichende Veränderungen. Im Moment gehen wir davon aus, dass ungefähr 70%, vielleicht auch 75% der erwachsenen Bevölkerung mit Herpes simplex Virus Typ 1 infiziert ist.
Und wie viele davon entwickeln diese sichtbaren Symptome?
Wir würden sagen 10-15%, also die Mehrheit nicht.
Und alle anderen merken gar nichts davon, hatten aber Kontakt, hatten eine Erstinfektion und können auch infektiös sein.
Ganz genau.
Dauerhaft oder nur in Phasen dieser Reaktivierung?
Immer in den Phasen der Reaktivierung, aber die Reaktivierung wird bei diesen Menschen dann gar nicht sichtbar.
Wie wird denn so eine Reaktivierung ausgelöst? Es gibt ja Leute, die diese Bläschen bekommen, die einen klaren Zusammenhang herstellen können und sagen, jetzt hatte ich Stress oder mein Immunsystem ist gerade ein bisschen anderweitig beschäftigt. Stimmt das so? Also gibt es da so einen klaren Zusammenhang?
Ja, das stimmt. Den Zusammenhang, den gibt es. Andere Auslöser sind zum Beispiel eben auch UV-Licht. Also wenn man in die Berge fährt zum Skifahren etwa, auch dann haben viele Menschen das Problem eines reaktivierten Herpes.
Kann man das erklären? Also wie UV-Licht das Herpesvirus rauslockt?
Also die Wissenschaft hat dafür, ich würde mal sagen, nicht sehr detaillierte und mechanistische Erklärungen. Aber offensichtlich ist es ja so, dass unser Nervensystem viele Signale aufnimmt. Auch natürlich Lichtsignale und UV-Licht. Und offensichtlich gibt es Verschaltungen, die dann bis in das Ganglion trigeminale Gasserie, dort sitzt das Herpes-Simplex-Virus typischerweise, erführen und dann dort die Reaktivierung begünstigen.
Kann man umgekehrt irgendwas tun, um die Reaktivierung zu unterdrücken oder zu vermeiden?
Natürlich, gesunde Lebensweise, weniger Stress, Vermeidung von Stress, das würde sicher helfen. Aber man muss realistisch sein, auch das ist keine vollständige Präventionsmethode.
Und die Übertragung bei Herpes simplex Typ 1 kommt oder passiert über, Sie haben gesagt, einen Kuss. Das heißt, das Virus ist in Speichel, in dem Fall in Körperflüssigkeiten.
Ganz genau. Das Virus wird dann im Speichel ausgeschieden und so überträgt es sich durch relativ enge Kontakte.
Wie reagiert man denn am besten, wenn man Symptome bemerkt? Das ist ja so ein Kribbeln oder Jucken an der Lippe. Ist es dann schon zu spät, um noch irgendwas zu tun oder gibt es noch was, was hilft?
Ja, man kann natürlich symptomatisch zum Beispiel mit entsprechenden Salben, Zinksalben etc. kann man natürlich die Symptome schon etwas reduzieren. Aber ein bisschen ist das Ganze dann auch schicksalshaft. Es kommt.
Das heißt, aufzuhalten ist es nicht mehr, sondern man kann es nur mildern oder lindern?
Es gibt Patienten, die natürlich sehr schwere Verläufe haben, insbesondere immundefiziente Patienten. Dort gibt es schon die Möglichkeit, mit entsprechenden Medikamenten, Acyclovir zum Beispiel, auch im Sinne einer Prophylaxe vorzubeugen. Aber auch das ist keine 100%ige Vorbeugung.
Kann Herpes simplex Typ 1, also Lippenbläschen sind ja das typische Beispiel, aber kann das auch an anderen Körperstellen Symptome verursachen?
Ja, wir sehen, und das ist ganz interessant, jetzt in Deutschland, dass tatsächlich bei den genitalen Herpesinfektionen das Herpes simplex Virus Typ 1 inzwischen die deutliche Mehrheit hat. Also gerade bei jungen Menschen sehen wir das. Dort sind 80% der genitalen HSV-Infektionen durch den Typ 1 Virus verursacht. Das ist anders, als es früher war. Und die Ursachen dafür liegen vermutlich darin, dass wir eine geringere und spätere Durchseuchung in der Bevölkerung haben, sodass viele Menschen ihren primären Kontakt mit dem Virus tatsächlich genital haben. Da mögen auch veränderte Sexualgewohnheiten natürlich eine Rolle spielen. Aber von daher ist das ein bemerkenswerter Shift, wie wir sagen, in der Epidemiologie der Infektion.
Dann müssen wir vielleicht den zweiten Typ Herpesvirus an der Stelle noch nachliefern. Ja. Herpesvirus, Herpes simplex Typ 2, das ist eigentlich der Virustyp, der für Genitalherpes verantwortlich ist oder war hauptsächlich.
Genau, so steht das im Lehrbuch und so gilt es sicher auch noch für manche Länder. Aber in Deutschland ist die Situation und auch in einigen anderen Ländern ist es inzwischen anders. Und das hat sicher damit zu tun, dass wir diese Rechtsverschiebung, wie wir epidemiologisch sagen, beobachten, dass also das Virus nicht mehr in der frühen Kindheit erworben wird, sondern erst viel später, auch eben im Erwachsenenalter. Und das wirkt sich auf den Manifestationsort aus, also in dem Sinne dann genitale Infektion, aber auch auf die Komplikationen, die wir sehen bei seltenen, schwerwiegenden Infektionen.
Das heißt konkret, was für Komplikationen können da auftreten?
Das kann zum Beispiel eine wirklich schwere Hepatitis sein. Also etwas, was man früher noch viel weniger gesehen hat, auch heute sicher sehr selten ist, aber es gibt komplizierte Verläufe, lebensbedrohliche Verläufe durch das Virus bei Erwachsenen.
Das ist aber sehr selten.
Das ist sehr selten.
Und beim Genitalherpes, die Symptome, sind die ähnlich oder gleich wie beim Herpes im Gesicht oder unterscheiden die sich irgendwie?
Ja, das Genitale, die genitale Manifestation ist besonders unangenehm. In dem Sinne, dass sie die Lebensqualität natürlich sehr stark beeinträchtigen kann. Und dass sie bei vielen Frauen, vor allem Frauen sind betroffen, es auch eine Abhängigkeit vom Menstruationszyklus gibt und von daher die Wiederkehr der Infektion besonders häufig ist.
Okay, dann gehen wir mal weiter zum nächsten prominenten Herpesvirus, Varicella zoster, verursacht die Windpocken im Kindesalter. Sehen Sie das noch häufig oder ist das so ein bisschen auf dem Rückzug?
Ja, die Windpocken sind insofern etwas auf dem Rückzug, als dass wir ja eine Impfung haben, die sehr viele Kinder bekommen. Und von daher sehen wir nicht mehr so viele Varizellenfälle. Andererseits muss man sagen, es gibt immer wieder auch Durchbruchsinfektionen. Die Impfung schützt vor schweren Erkrankungen, aber nicht immer tatsächlich vor einer Durchbruchsinfektion, die dann schwächer verläuft. Also nach wie vor gibt es Varizellenvirus, das auch in der Bevölkerung zirkuliert. Aber schwere Varizelleninfektionen sind insgesamt aufgrund der Impfung rückläufig.
Okay, bevor so konsequent geimpft wurde, haben sich aber die meisten Kinder mit Windpocken, also mit Varizellen, angesteckt im Kindesalter.
Genau.
Und das führt dann später im Leben häufig zu einer Gürtelrose. Das tritt häufig mit viel zeitlichem Verzug auf, wenn man sich an seine Windpockeninfektion gar nicht mehr erinnern kann. Das hat auch ein 74-jähriger Mann erlebt, mit dem meine Kollegin Anneke Meyer gesprochen hat. Er hat eines Tages am Wochenende zunächst kleine rote Pusteln auf seinem Arm bemerkt und ihm war da noch nicht klar. Das war tatsächlich der erste Hinweis auf eine Gürtelrose.
An dem Wochenende morgens habe ich gesehen, dass an meinem rechten Arm ganz komische rote Pusteln sich gebildet hatten. Und also mich hat das auch ein bisschen erschreckt, weil es den ganzen rechten Arm betraf und auch die Schulter, die rechte. Ich bin dann am Montag zu meinem Hausarzt gegangen und der sagte sofort, das ist Zoster. Er hat mir dann Schmerztabletten verschrieben und mir war das gar nicht klar, warum jetzt Schmerzmittel, weil das hat noch gar nicht wehgetan. Aber es hat sich dann im Laufe der nächsten beiden Tage wirklich als sehr, sehr schmerzhaft entwickelt, so dass ich also gar nicht mehr schlafen konnte. Das war wirklich grausam. Der Schmerz war so heftig, dass ich gedacht habe, also ich sag mal, in den ersten 14 Tagen, 3 Wochen, diese Medikamente, die er mir gegeben hat, die wirken ja überhaupt nicht, so dass ich also schon völlig verzweifelt war und ich habe natürlich vielen Leuten davon erzählt, dass ich diesen Zoster habe und dann prasselte es nur sozusagen, was ich machen sollte, also ob ich das nicht besprechen lassen will und ob ich nicht zur Heilpraktikerin gehen will und ich war jetzt wirklich hin und her, so dass ich nach gut 3 Wochen so ungefähr dann mich doch für eine Heilpraktikerin-Behandlung entschied. Und die hat sich das angeguckt und gesagt, okay, wir können es mal mit einer Blutegel-Behandlung versuchen. Unglücklicherweise hat auch diese Behandlung nichts gebracht, sodass ich jetzt für mich überlegen musste, was kann ich jetzt noch machen? Und deshalb bin ich zu einer Schmerzambulanz. Und diese Schmerzambulanz hat mir dann nochmal eine neue Medikamentation mit einem anderen Medikament verschrieben. 4 Monate habe ich damit zu tun gehabt. Ich weiß nicht, ob das wirklich, ob die Tabletten wirklich geholfen haben oder ob letztlich dieser Schmerz dann auch ohne Tabletten weggegangen wäre. Also ich habe jetzt für mich das Gefühl, dass ich wieder gesundet bin und das ist ein großes Glück. Aber ich trage mich natürlich mit dem Gedanken, ob ich mich doch impfen lassen soll. Ich habe gelesen, dass sowas erneut auftreten kann und das möchte ich für mich auf jeden Fall verhindern. Solche Schmerzen brauche ich nicht.
Eine Gürtelrose und die Folgen. Anneke Meyer hat diesen Erfahrungsbericht für die Sprechstunde aufgezeichnet. Herr Hengel, in dem Fall ging es jetzt relativ schnell, dass das als Gürtelrose erkannt worden ist. Läuft das immer so ab? Also kann man relativ klar sagen, das ist eine Gürtelrose, auch als Betroffener?
Also die Gürtelrose hat auch tatsächlich durchaus etwas unterschiedliche Gesichter. In vielen Fällen, gerade wenn sie eben auch im Thoraxbereich als Gürtelrose in Erscheinung tritt, ist sie gut erkennbar und diagnostizierbar. Aber es gibt eben auch Manifestationen, wo es nicht so eindeutig ist. Ganz besonders dann, wenn es auch im Gesichtsbereich auftritt.
Wie häufig passiert das? Ist das eher selten? Oder?
Also im Kopf, Gesichtsbereich sind 20% aller Gürtelrose-Fälle zu veranschlagen. Oder auch wenn es im Genitalbereich zum Beispiel auftritt, auch dort ist es natürlich dann nicht so eindeutig zu erkennen. Und deswegen empfehle ich, in solchen Fällen eben auch eine virologische Diagnostik durchzuführen. Denn wir sehen in unserem Labor, dass ein Teil der ärztlichen Blickdiagnosen dann eben doch nicht stimmt und im Labor eine Überprüfung sinnvoll ist.
Das heißt, dass das dann als Herpes simplex diagnostiziert wird, es ist aber eine Gürtelrose, die anders behandelt werden muss?
Genau.
Okay, und dann sollte man das möglichst schnell ärztlich abklären lassen?
Dann sollte man das durch einen Abstrich und eine entsprechende Untersuchung abklären lassen.
Okay, das heißt, es kann getestet werden. Wie sieht dann die Behandlung aus bei einer Gürtelrose? Da gibt es ja verschiedene Symptome. Zum einen den Hautausschlag, zum anderen die Nervenschmerzen, die häufig stark sind.
Das hängt davon ab, wie alt der Patient ist, wo die Gürtelrose lokalisiert ist. Gürtelrosen, die jetzt im Kopfbereich zum Beispiel lokalisiert sind, sind immer schwerwiegend und sollten immer sofort behandelt werden.
Warum?
Nicht nur, was jetzt Schmerzen anbelangt, sondern eben auch gegen das Virus selber. Wenn man an den Kopfbereich denkt, dann ist es so, dass häufig das Auge mit betroffen ist beim sogenannten Zoster ophthalmicus. Mhm. Und das kann mit wirklich zu einer schwerwiegenden und dauerhaften Schädigung des Auges führen. Und das ist natürlich etwas, was unbedingt vermieden werden muss.
Okay, und in anderen Körperbereichen, wie geht man da vor in der Behandlung?
Wie gesagt, in Abhängigkeit von Alter und ich sage jetzt mal Konstitution des Patienten ist eine antivirale Behandlung notwendig oder vielleicht auch nicht immer notwendig. Das muss der Arzt entscheiden oder die Ärztin. Aber wenn Risikomerkmale vorliegen, zum Beispiel eine eingeschränkte Immunfunktion, dann muss der Zoster immer mit entsprechenden Medikamenten gegen das Virus selbst behandelt werden.
Und das ist was man draufschmiert oder sind das Tabletten, die man einnimmt?
Das sind dann in der Regel Tabletten, in schwerwiegenden Fällen auch Infusionen. Das ist wichtig, um auch nochmal auf den Fall des Patienten von gerade zurückzukommen, um die Komplikationen zu reduzieren, nämlich so eine postherpetische Neuralgie, die dieser Patient ja auch hatte.
Und die dann über Wochen, Monate mit Schmerzen sich noch zeigt.
Genau, das kann im übelsten Fall auch lebenslang tatsächlich persistieren, so ein Schmerzsyndrom. Es kann die Lebensqualität enorm beeinträchtigen und von daher muss wirklich das ernst genommen werden.
Schnell reagiert werden.
Ja.
Auch. Okay. Eine Gürtelrose kann man einmal bekommen oder kann das wiederholt auftreten wie beim Herpes simplex?
Also in den allermeisten Fällen ist die Gürtelrose eine einmalige Angelegenheit, aber es gibt auch Patienten, die tatsächlich mehrmals die Gürtelrose haben. Das hängt auch vom Immunstatus ab, aber in der Regel tatsächlich nur einmal. Für immundefiziente Patienten ist die Sache aber kritischer. Dort ist auch eine Wiederholung, ein Rezidiv von Zoster möglich.
Und ist jemand mit einer aktiven Gürtelrose ansteckend für andere?
Ja, man kann ansteckend sein, aber die Infektiosität ist tatsächlich nicht sehr hoch. Aber man kann sich an einem Gürtelrose-Patienten tatsächlich anstecken, wenn man keine Immunität gegen das Virus hat. Das heißt, man erwirbt dann tatsächlich die Windpocken, also die Varizellen.
Herr Hengel, wir hatten aufgehört zu sprechen über Gürtelrose und die Impfung, die es dagegen gibt. Wie funktioniert die denn?
Ja, die Impfung, die funktioniert in der Weise, dass wir ein spezifisches Antigen gegen das Varicella-Zoster-Virus kombinieren mit einem Immunverstärker, einem Adjuvans. Und aufgrund dieser zwei Komponenten im Impfstoff haben wir eine sehr gute Schutzwirkung nach der Impfung.
Das heißt, Menschen, die eine Windpockeninfektion durchgemacht haben, mit dem Varicella-Zoster-Virus schon infiziert sind, die sollten sich gegen Gürtelrose impfen lassen, um dieses Wiederaufflammen in der anderen Manifestationsform zu verhindern. Für wen wird denn eine Impfung gegen Gürtelrose empfohlen?
Genau. Die Frage ist, für wen ist die Impfung empfohlen? Die Ständige Impfkommission in Deutschland empfiehlt diese Impfung für ältere Menschen ab 60 gegenwärtig und für Patienten, die ein erhöhtes Risiko für eine Gürtelrose haben, zum Beispiel aufgrund einer Immunsuppression ab dem 18. Lebensjahr.
Zur Impfung gegen Gürtelrose hat uns auch eine E-Mail erreicht von Adriana Obermeier aus Leipzig. Sie schreibt, sie ist 38 Jahre alt und hatte eine Gürtelrose am Rücken. Sie fragt deshalb, ist eine Impfung auch unter 50 Jahren möglich, wenn man bereits eine Gürtelrose hatte? Und ist das sinnvoll in Ihrem Fall?
Also ich würde sagen, jetzt in diesem Fall tatsächlich würde ich die Impfung nicht empfehlen. Das entspricht auch eben nicht der Empfehlung durch die Ständige Impfkommission. Aber der andere Gedanke ist, dass bei dieser Patientin natürlich ein Boosting der Immunantwort ja stattgefunden hat aufgrund der Gürtelrose. Das heißt, die Immunabwehr ist wieder neu gestärkt worden durch die Gürtelrose gegen das Virus. Und von daher ist das Risiko für eine Wiederholung der Gürtelrose im Moment bei dieser Patientin sehr gering. Und sie braucht deswegen, auch weil sie jung ist, jetzt im Moment aus meiner Sicht keine Impfung.
Prinzipiell kann eine Gürtelrose aber mehrfach auftreten.
Prinzipiell kann sie mehrfach auftreten, aber das ist bei Immunkompetenten tatsächlich die Ausnahme. In der Regel hat man nur eine Gürtelrose.
Bei älteren Menschen, unabhängig davon, also wenn die schon eine Gürtelrose hatten, macht es da dann Sinn, irgendwann noch zu impfen?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Leider gibt es zu diesem spezifischen Punkt jetzt keine übergeordneten, wie wir sagen, auch gut evidenzbasierten Empfehlungen. Und von daher habe ich jetzt die Möglichkeit, sozusagen aus meinem Expertenstatus heraus eine Empfehlung zu geben. Ich würde sagen, die ersten 2 Jahre nach einer Gürtelrose ist eine Impfung tatsächlich nicht erforderlich. Und dann anschließend kann man auch nach Rücksprache mit dem Hausarzt, der Hausärztin über eine Impfung nachdenken. Aber unmittelbar nach der Gürtelrose sollte man nicht impfen.
Wie zuverlässig schützt denn die Impfung?
Ja, das ist das Erfreuliche, dass die Gürtelrose-Impfung sehr gut wirkt. Die Schutzrate ist im Bereich von 90%. Und das ist insofern bemerkenswert, als dass es ja vor allem um ältere Menschen geht, wo Impfungen aufgrund der Alterung des Immunsystems ja nicht immer so hohe Schutzwirkungen erzielen wie bei Jüngeren.
Und ist das eine einmalige Impfung oder muss man sich da öfter impfen lassen?
Die Impfung besteht aus 2 Teilimpfungen, die im Abstand von 2 bis 6 Monaten durchgeführt werden.
Und muss man da irgendwas beachten? Ist das mit Nebenwirkungen verbunden? Das ist eine häufige Frage.
Ja, die Impfungen sind tatsächlich etwas reaktogen. Das heißt, es gibt schon Nebenwirkungen. Das muss man den Patientinnen und Patienten auch sagen, damit sie nämlich die 2. Impfdosis in Anspruch nehmen. Denn die ist eigentlich für die Schutzwirkung wirklich die entscheidende. Also der Arzt, die Ärztin muss den Patienten vorbereiten und sagen, die 2 Tage nach der Impfung, die können mit Malaise verbunden sein, auch mit lokalen Schmerzen etc. Also da darf man sich nicht allzu viel vornehmen.
Per E-Mail fragt uns jemand, ein naher Verwandter hatte im Alter von 50 Jahren einen schweren Verlauf einer Gürtelrose. Jetzt ist die Frage, gibt es eine familiäre Vorbelastung hinsichtlich der Anfälligkeit für so einen schweren Verlauf?
Das kann die Wissenschaft nicht ausschließen, aber sie kennt dafür auch jetzt keine wirklichen, sagen wir mal, genetischen Faktoren. Also von daher kann man die Frage nicht positiv beantworten. Mhm. Ich würde sagen, nein.
Okay. Wenn man das aber befürchtet, trotz allem, wie gut schützt dann die Impfung? Macht das einen Unterschied?
Das ist das Schöne an der Impfung. Die Impfung hat generell diese Schutzwirkung. Und von daher wirkt sie bei allen, sofern das Immunsystem einigermaßen intakt ist.
Okay, dann haben wir noch die Frage zu Langzeitbehandlung mit Aciclovir. Ist das vertretbar, bei sehr hohem Leidensdruck ständig wiederkehrende Herpesausbrüche über ein halbes Jahr oder länger das durchzuführen?
Das kann schon vertretbar oder sogar notwendig sein, insbesondere bei immunsupprimierten Patienten, ja. Das damit verbundene Risiko kann sein, dass ein Herpesvirus allerdings eine Resistenz gegen das Medikament entwickelt, so wie wir das bei Bakterien und Antibiotika ja auch kennen, und man gegebenenfalls überprüfen muss, ob das Medikament, also in dem Falle Aciclovir, noch tatsächlich wirksam ist.
Okay, Aciclovir Langzeit gibt man, wenn das Herpesvirus immer wieder aufflammt oder also wenig Zeit zwischen den Ausbrüchen
genau,
ist.
Genau, und wenn die Immunkontrolle eingeschränkt ist, zum Beispiel nach einer Stammzelltransplantation.
Okay, wir haben eine weitere Frage zum Thema Gürtelrose und Impfung. Angelika Ziegler schreibt, sie hat zweimal Gürtelrose gehabt, sie ist 73 Jahre alt, würde sich gern impfen lassen, sie ist aber auf Geflügeleiweiß allergisch und befürchtet, dass der Impfstoff auf Hühnereiern gezüchtet ist und sie deswegen Probleme bekommen könnte. Ihr Arzt hat abgeraten.
Also die Sorge kann man der Patientin nehmen. Tatsächlich, die Gürtelrose-Impfung enthält kein Hühnereiweiß. Sie kann ohne Bedenken geimpft werden.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Am Telefon haben wir Herrn Dick aus der Nähe von Freiburg. Er hat eine Frage zur Gürtelrose-Impfung. Wenn ich es richtig sehe, haben Sie sich schon mal impfen lassen, oder? Guten Tag, Herr Dick.
So ist es. Guten Tag zusammen. Ja, ich hatte mit 17 die Windpocken und habe dann, nachdem ich 60 wurde, beschlossen, mich gegen Gürtelrose impfen zu lassen, in Rücksprache mit der Hausärztin, und habe die erste Impfung überhaupt nicht gut vertragen. Ich bekam Ausschlag am gesamten Körper, vor allen Dingen im unteren Bereich, sehr heftig. Hatte also auch heftige Erscheinungen wie nach einer starken Grippeimpfung. Und habe das dann mit der Hausärztin besprochen. Sie hat den Vorfall sogar dem Paul-Ehrlich-Institut gemeldet. Und wir sind dann übereingekommen, von einer zweiten Impfung abzusehen, weil die, Zitat, in der Regel noch heftiger ausfalle. Jetzt meine zweiteilige Frage, haben wir richtig entschieden oder bin ich durch die Impfung jetzt auch ein Stück weit geboostert? Und habe ich noch Alternativen, mich trotzdem gegen Gürtelrose vorzubeugen?
Herr Hengel, kommt das oft vor, dass die Impfreaktion so stark ist?
Das kommt Gott sei Dank nur sehr selten vor, aber auch das gibt es natürlich, ja. Sie fragen, wie man jetzt weiter vorgehen kann. Das ist sicher ein sehr spezieller Fall bei Ihnen, Herr Dick. Man könnte jetzt überlegen, ob Sie eine andere alternative Gürtelrose-Impfung erhalten können, nämlich eine Impfung, die heißt Zostavax. Das ist ein Lebendimpfstoff, den man früher vor allem angewandt hat, der nicht so effektiv ist wie die Totimpfung durch den Shingrix-Impfstoff. Aber wenn Sie den Shingrix-Impfstoff tatsächlich nicht vertragen, dann wäre Zostavax eine denkbare Alternative und könnte in Ihrem Fall zur Anwendung kommen.
Und das kann man dann so draufsetzen auf die erste Impfung?
Das kann man, genau.
Okay, ja. Also Herr Dick, vielleicht dann doch nochmal bei Ihrer Ärztin nachfragen. Vielen Dank für Ihren Anruf und alles Gute nach Freiburg. Wir haben eine weitere Frage zur Impfung, in dem Fall gegen Genitalherpes. Wir haben eine E-Mail bekommen von jemand, der darunter leidet. Er sagt, kurze symptomfreie Episoden, gefolgt von wieder aufflammen und abheilen. Antivirale Mittel helfen nicht mehr. Die Symptome sind eher mild, dennoch äußerst lästig. Gibt es da vielleicht irgendwie Hoffnung, dass es auch eine Impfung gegen Genitalherpes in der Entwicklung ist?
Ja, ich kann diese diesen Bericht sehr gut nachvollziehen, weil wir tatsächlich auch in unserem Konziliarlabor in Freiburg viele solche Berichte bekommen. Und es wäre sehr segensreich, wenn man eine solche Impfung gegen Genitalherpes hätte. Man muss sagen, bisher sind die entsprechenden klinischen Studien leider nicht erfolgreich verlaufen. Und von daher kann man nicht in absehbarer Zeit durch eine solche Impfung Hoffnung machen. Wir brauchen noch mehr Forschung und von daher sind nur Medikamente als Behandlungsmöglichkeit zurzeit denkbar.
Warum ist das so schwierig, da einen Impfstoff zu entwickeln?
Ja, wir haben ein persistierendes Virus und wir haben ein Virus, was natürlich viele Tricks auf Lager hat. Das bedeutet, dass es zum Beispiel viele Funktionen hat, um der Immunabwehr auszuweichen. Herpesviren sind Spezialisten darin, viele Faktoren zu bilden, die die Immunabwehr manipulieren und auch schwächen. Und von daher sind Herpesviren ein schwieriger Gegner. Und von daher ist die erfolgreiche Gürtelrose-Impfung wirklich medizinisch was ganz Besonderes. Und leider bisher noch recht einmalig. Wir haben gegen die anderen Herpesviren bisher noch keine Impfstoffe entwickeln können.
Vielleicht darauf aufbauend, wir haben eine E-Mail bekommen, da wird gefragt, ob die Impfung gegen Gürtelrose auch einen positiven Effekt auf andere Herpes-Erkrankungen haben kann, in dem Fall Herpes genitalis.
Das würde man sich wünschen, aber leider nein.
Das heißt, da gibt es keinen Synergieeffekt an der Stelle.
Genau, es gibt keine Kreuzreaktivität der Immunantwort.
Bevor wir hier weitere Fragen beantworten, soll es noch um Situationen gehen, in denen die Herpesviren, Epstein-Barr-Virus und Zytomegalie-Virus besonders relevant sind, denn auch die bleiben ja ein Leben lang im Körper, wenn man sich einmal damit infiziert hat. Wie andere Herpesviren auch, werden sie die meiste Zeit von unserem Immunsystem gut in Schach gehalten. Wenn das Immunsystem aber dauerhaft geschwächt ist oder ganz ausfällt, dann können diese Viren zum Problem werden und zum Teil schwere Komplikationen auslösen. Und darüber möchte ich mit Professor Christine Falk sprechen. Sie ist Leiterin des Instituts für Transplantationsimmunologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Guten Tag, Frau Professor Falk.
Guten Tag, Frau Schmude.
Wenn das Immunsystem von Menschen geschwächt ist oder gezielt unterdrückt wird, das ist ja nach Organtransplantationen der Fall im Rahmen von einer Stammzelltherapie oder auch durch die Einnahme von Kortikoiden, besteht dann generell ein erhöhtes Risiko, dass Herpesinfektionen wieder aufflammen, wieder aktiv werden?
Das ist genau, wie Sie sagen, unser Immunsystem schützt uns vor diesen Infektionen, wenn wir diese Viren haben. Und im Umkehrschluss ist es dann eben ein höheres Risiko, wenn das Immunsystem nicht richtig arbeiten kann, aus den genannten Gründen. Dann haben die Viren quasi wieder einen Vorteil und können reaktiviert werden. Und das stellt dann ein großes Risiko dar, vor allem nach Stammzelltransplantation, weil da ja noch kein neues Immunsystem da ist. Das heißt, es hinkt hinterher. Oder nach Organtransplantation, vor allem bei Personen, die selbst diese Infektion vorher noch nicht hatten. Und dann käme ein Organ mit so einem Virus und würde dann dieses Virus mitbringen. Aber durch die Immunsuppression kann das Immunsystem nicht gut dagegen reagieren. Und deswegen ist hier ein höheres Risiko bei den Patienten zu beobachten.
Besonders problematisch sind dann Epstein-Barr-Virus und auch das Zytomegalie-Virus. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Auf die muss man dann besonders achten. Wie geht man vor in so einem Fall?
Das muss man auf jeden Fall klinisch sehr gut mit begleiten. Das bedeutet, vor allem nach Organtransplantation muss regelmäßig getestet werden, ob eine Virusreaktivierung zu beobachten ist. Das kann man im Blut machen über den Nachweis der Viren selbst oder über Antikörper, die neu gebildet werden, wenn so ein Virus sich reaktiviert. Würde das Immunsystem, soweit es das kann, neue Antikörper bilden und die kann man wieder als IgM zum Beispiel nachweisen. Das heißt, man muss klinisch sehr gut monitoren, ob da nicht eines dieser Viren wieder anfängt, sich zu reaktivieren, weil das wäre eine gefährliche Situation für die Patienten.
Das heißt aber auch, dass man vor der Behandlung erstmal den Status klärt. Also guckt, ist ein Patient EBV oder CMV positiv oder negativ? Das heißt, hat schon mal eine Infektion durchlaufen?
Das wird sogar bei den Organtransplantierten nicht nur bei dem Patienten gemacht, sondern auch beim Spender. Denn man muss ja wissen, ob das Spenderorgan zum Beispiel Zytomegalie-Virus HIV-positive Spender würden ja das Virus quasi mit dem Organ dann in den Empfänger bringen. Das heißt, da wird sogar auf Spender- und Empfängerseite dieser Virusstatus erhoben, sodass man die Risikogruppen auch sehr gut vorher schon kennt. Und dann kann man natürlich auch eine Prophylaxe, also medikamentös versuchen, so eine CMV-Reaktivierung zu verhindern. Und genau das wird auch getan.
Das heißt, man beobachtet nicht nur, sondern man gibt dann schon vorbeugend Medikamente oder erst, wenn das akut wird?
Genau, Prophylaxe bedeutet, dass Medikamente, die das CMV-Virus unterdrücken sollen, schon prophylaktisch, also im Vorhinein im Zuge der Transplantation eines Organs gegeben werden. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie lange muss man das machen, weil man kann das ja nicht endlos machen. Und diese Phase, dass nach 3 oder 6 Monaten, je nach Organ und auch nach Zustand der Risikogruppe, hat man dann natürlich ein Risiko, wenn das Medikament rausgeht, dass dann das Virus sich doch wieder reaktiviert. Und das sind so ganz sensible Phasen, die dann sehr gut gemonitort werden müssen.
Und wie gut lässt sich das insgesamt im Griff behalten?
Das lässt sich bei vielen Patienten ganz gut im Griff behalten, aber man kann nicht garantieren, dass das bei allen Patienten gleich gut funktioniert. Und das ist zum Beispiel ein Ansatz, wo viele Institute und Abteilungen auch Immunmonitoring mit anbieten, um das auch die Immunreaktivität besser zu monitoren, damit man etwas besser verfolgen kann, ob das Immunsystem halbwegs so funktioniert, dass es so ein Virus unter Kontrolle halten kann. Und das ist etwas, woran eben auch sehr viel geforscht wird, wie man das am besten macht.
Herpesviren wie das Epstein-Barr-Virus und das Zytomegalie-Virus sind für Menschen mit geschwächtem oder unterdrücktem Immunsystem deutlich gefährlicher als für immunkompetente Menschen. Wie sich damit umgehen lässt, hat Professor Christine Falk erklärt. Sie leitet das Institut für Transplantationsimmunologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Vielen Dank an Sie, Frau Falk.
Ich danke Ihnen.
Herr Hengel, gibt es das auch bei anderen Herpesviren, also vor allem bei Herpes simplex und Varicella zoster? Gibt es da Gruppen, die besonders gefährdet sind, ein höheres Risiko haben für Komplikationen durch eine Infektion? Wer muss da aufpassen?
Wie das Frau Falk gerade beschrieben hat, das sind immundefiziente, immunsupprimierte Patientinnen und Patienten besonders gefährdet. Das gilt auch für alle Herpesviren und eben auch für Herpes simplex und Varicella zoster Virus ganz genau.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Am Telefon ist Jana Zerris aus Osnabrück. Guten Tag, Frau Zerris.
Guten Tag.
Sie haben auch eine Frage.
Ja, ganz genau.
Los.
Ich bin 55 Jahre alt und bin mehrmals in meinem Leben an Gürtelrose erkrankt. Hatte auch als Kind sehr, sehr schwer Windpocken. Das heißt, ich bin dagegen zwar geimpft worden, aber hatte trotzdem sehr stark Windpocken. Mich interessiert jetzt, inwiefern tatsächlich eine Impfung, obwohl ich eben mehrmals die Gürtelrose durchgemacht habe, überhaupt noch Sinn macht. Weil für mich ist das irgendwie so das Thema, wenn ich sie durchgemacht habe, setzt sich ja der Körper immer wieder damit auseinander. Und ich habe auch gemerkt, dass jede Gürtelrose, die ich bekommen habe, letztendlich immer schwächer wird.
Das heißt, die Frage ist, ob sich das irgendwann so ausschleicht?
Ganz genau, richtig. Ja.
Herr Hengel.
Ja, also für mich würde sich in Ihrem Fall, Frau Zerris, als erstes die Frage stellen, ob die Diagnose, dass Sie jetzt schon häufig die Gürtelrose hatten, tatsächlich stimmt. Also ob das durch eine Labordiagnostik tatsächlich objektiviert werden konnte. Wahrscheinlich wurde keine Labordiagnostik durchgeführt. Ich könnte mir denken, dass es tatsächlich etwas war, was wie die Gürtelrose schien, aber nicht Gürtelrose war, sondern zum Beispiel Herpes genitalis. Das ist eine häufige Erklärung für solche scheinbar rezidivierende, also das heißt immer wiederkehrende Gürtelrose-Fälle. Und von daher würde ich vorschlagen, dass Sie beim nächsten Mal vielleicht eine entsprechende ärztliche Untersuchung erbitten bei Ihrem Hausarzt, Hausärztin oder Dermatologe, Dermatologin, um wirklich abzuklären, ob es sich um eine Gürtelrose gehandelt hat oder vielleicht doch eher um ein Herpes genitalis.
Und obwohl das nicht eben im Genitalbereich stattfindet, sondern am Körper, kann das trotzdem Herpes genitalis sein?
Das kann auch an anderen Stellen Herpes genitalis sein, besonders wenn es so im Bereich von Po zum Beispiel auftritt oder Oberschenkel, dann ist Herpes genitalis sozusagen eine relativ wahrscheinliche Erklärung.
Das heißt aber auch, dass eine Gürtelrose-Impfung noch sinnvoll wäre?
Genau, dann hätten Sie natürlich durchaus die Schutzwirkung einer Gürtelrose-Impfung, nämlich gegen die Gürtelrose. Allerdings wirkt die natürlich nicht gegen den Herpes genitalis.
Ja gut, das hatte ich soweit verstanden, ja. Dürfte ich noch eine zweite Frage stellen? Und zwar, wenn man eben postneuralgische Zustände hat, kann man da irgendetwas noch dran tun?
Also man kann verschiedene Schmerztherapien ausprobieren. Das ist sozusagen empirisch nicht immer einfach. Man weiß nicht ganz genau, bei welchem Patienten welche Schmerztherapie anschlägt. Es gibt leider Patienten, bei denen die postherpetische Neuralgie sehr schwer durch Analgetika beeinflussbar ist. Von daher muss man Geduld haben und versuchen, das optimale Medikament oder Medikamentcocktail gegen die Schmerzen zu finden.
Dann vielen Dank an Frau Zerres in Osnabrück. Werner Württeler aus Berlin hat uns angerufen. Auch er hat eine Frage zur Post-Zoster-Neuralgie. Entschuldigung. Hallo, Herr Württele.
Ja, einen schönen guten Tag. Ich bin 78 Jahre alt und habe seit 4 Jahren diese Post-Zoster-Neuralgie. Werde behandelt. Also, man wurde mir gesagt, ich bin austherapiert. Ich nehme Oxycodon und Gabapentin, aber die Schmerzen gehen nicht weg. Ich habe sie weiterhin. Habe ich noch eine Chance, dass irgendwann mal die Schmerzen weggehen? Und wenn ja, wodurch?
Also ich bin Virologe und kein Schmerzmediziner, von daher ist meine Expertise auf dem Feld natürlich wirklich sehr begrenzt. Ich würde sagen, die Hoffnung sollte man nie aufgeben. Und ich würde wirklich, vermutlich haben Sie das aber schon getan, mich in eine Schmerzklinik begeben und dort erfahrene Ärztinnen und Ärzte aufsuchen und verschiedene Therapieoptionen tatsächlich ausprobieren.
Ja, das habe ich schon gemacht, aber ohne Ergebnis.
Ja, ich habe es gehört. Sie sagten, Sie gelten als austherapiert. Ja. Man kann vielleicht sagen, dass über die Zeit immer wieder doch auch eine Abnahme der Symptomatik verzeichnet wird. Aber im Einzelfall kann man natürlich keine richtige Prognose machen.
Vielen Dank an Herrn Württel nach Berlin und weiterhin alles Gute. Wir haben per E-Mail auch noch eine Frage bekommen zu Schmerzen nach Gürtelrose. Die Hörerin schreibt, sie hat eine Gürtelrose gehabt. Für Aciclovir war es zu spät, weil sie erst nach einer Woche zum Arzt gegangen ist. Und sie hat dann Pregabalin bekommen. Über 8 Wochen soll es noch weitere 8 Wochen nehmen. Und sie hat jetzt Sorge, dass die Schmerzen chronisch nehmen werden könnten. Sie fragt, was ist Pregabalin, wie wirkt es und gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten?
Das ist ein Schmerzmedikament. Persistenz dieser Schmerzen hat vermutlich mit epigenetischen Phänomenen zu tun, dass in den Neuronen sozusagen die Steuerung verändert wird und man versucht durch solche Schmerzmedikamente das zu beeinflussen.
Und Pregabalin ist da sinnvoll?
Das ist sinnvoll, wird auch häufig angewandt, aber es hilft nicht bei allen Patienten. Man muss von daher gegebenenfalls auch noch andere Medikamente ausprobieren.
Und 8 Wochen sind da ein verträglicher Zeitraum oder wäre das der Punkt?
Ja.
Okay, das heißt
erstmal. Chronische Schmerzzustände bedeuten auch langfristige Behandlung. Ja.
Herr Danowitz aus Hofheim ist am Telefon. Guten Tag, Herr Danowitz.
Schönen guten Tag, ich grüße Sie.
Hallo, Ihre Frage bitte, Herr Danowitz.
Meine Frage ist, also meine Partnerin hat seit langem Herpes simplex Virus 1 Typ und hat jetzt empfohlen bekommen, L-Lysin-Tabletten zu nehmen und hat auch empfohlen bekommen, einen Brennstift zu nutzen, der wie bei Mücken diese Bläschen verbrennt. Wie hilfreich sind diese beiden Produkte?
Ja, da sprechen Sie etwas an. Es gibt sehr viele solcher, ich würde mal sagen, schulmedizinisch nicht fundierter und erklärbarer Behandlungsansätze. Vieles ist sicher auch nicht sehr seriös. Ich möchte jetzt zu diesen spezifischen Dingen keine abschließende Meinung hier sagen. Ich denke, manche Dinge können schon helfen, indem sie zum Beispiel so eine adstringierende Wirkung lokal entfalten, wenn man den Herpes hat. Das muss jeder für sich selber ausprobieren. Aber ich glaube nicht, dass es sich um Medikamente handelt oder Behandlungsansätze, die jetzt generell wirksam sind für alle Menschen, wie das zum Beispiel eben das Aciclovir sicher ist.
Also stattdessen lieber in die Apotheke gehen als Ciclovir besorgen?
Ja.
Vielen Dank, Herr Danowitz, für Ihre Frage. Und wir haben Herrn Schmidt aus Dresden am Telefon. Guten Tag, Herr Schmidt.
Guten Tag, hallo.
Hallo.
Meine Frage ist Gürtelrose am Ohr und die Nähe zum Gehirn. Und zwar der Fall ist gewesen, meine Mutter hatte dieses Gürtelrose am Ohr und wurde dann eben jetzt von der Hautärztin ambulant eben jetzt behandelt. Nachdem ich nachgelesen habe, welche Risiken da existieren, hatte ich dann eine stationäre Behandlung angeregt und sie wurde auch aufgenommen und die Ärzte haben gesagt, das war auch notwendig gewesen, diese stationäre Aufnahme. Die Frage ist die, wäre es nicht eben jetzt sinnvoll, bei solchen hirnnahen Erkrankungen da eben jetzt gleich die stationäre Behandlung anzuregen? Die zweite Frage ist eben, was die Impfung anbelangt. Ich habe gehört, dass da dieser mRNA-Impfstoff, der auch bei dem Corona verimpft wurde, auch eben jetzt für Gürtelrose-Impfungen eingesetzt werden würde. Stimmt das?
Das waren jetzt verschiedene Fragen. Vielleicht fangen wir erstmal mit der Gürtelrose am Ohr an und der stationären Aufnahme.
Ja, Sie sagten die Hirnnähe. Ja, da haben Sie natürlich einen Punkt. Aber man muss sich vergegenwärtigen, dass die Gürtelrose in gewisser Weise immer relativ hirnnah ist. Denn das Virus kommt ja aus den Nervenzellen. Wenn es aus dem Ganglion trigeminale kommt, das wirklich im Gehirn ist, dann ist es natürlich besonders nah. Es kann auch aus einem Ganglion kommen, das zu den Hirn Nerven gehört, wie jetzt auch am Ohr, dann haben Sie schon recht, dann besteht eine besondere Komplikationsträchtigkeit. Und solche Fälle muss man natürlich sehr ernst nehmen. Man muss sicher nicht immer in solchen Fällen von der stationären Behandlung ausgehen. Das muss der jeweilige Arzt, Ärztin entscheiden. Das hängt auch zum Beispiel von dem Ausmaß der Gürtelrose ab, vom Alter, vom Immunstatus und so fort. Aber Gürtelrosefälle am Kopf, und das bezieht sich auch auf das Ohr, die sind wirklich ernst zu nehmen, da haben Sie völlig recht. Zum Beispiel geht es ja auch um das Gleichgewichtsorgan und entsprechende Schädigungen können da auch sehr lästig sein. Die zweite Frage, mRNA-Impfstoffe. mRNA-Impfstoffe werden auch gegen die Gürtelrose gerade entwickelt und in klinischen Studien untersucht. Ich glaube, man kann im Moment noch keine abschließende, keine wirkliche Bewertung abgeben, ob sich mRNA-Impfstoffe in dieser Situation auch bewähren. Das muss man tatsächlich der Zukunft noch überlassen.
Herr Schmidt, Sie hatten noch gesagt, Ihre Mutter lebt alleine. Ändert das irgendwas an der Einschätzung, dass niemand im Zweifel in der Nähe ist, der da mitbekommt, wenn es Komplikationen gibt? Oder geht das nicht so schnell?
Also ältere Menschen, die alleine leben, sind natürlich immer in solchen Krankheitssituationen besonders gefährdet. Ich glaube, jetzt beim Zoster am Ohr ist das kein besonderer Umstand.
Herr Schmidt, dann vielen Dank an Sie für Ihre Frage und alles Gute auch für Ihre Mutter. Herr Henge, wir haben eine weitere E-Mail bekommen mit einer Frage zu Herpes im Genitalbereich. Wie gefährlich ist das bei Schwangeren, insbesondere auch bei der Geburt? Können sie so auf das Kind übertragen werden?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Tatsächlich kann, wenn das Kind dann bei der Geburt durch den Geburtskanal hindurchgeht, natürlich es zu einer Virusübertragung kommen. Und weil das ja für das Kind eine sehr anstrengende, stressbehaftete Situation ist, und das Kind möglicherweise keine, das hängt davon ab, wie lange die Infektion bei der Mutter schon besteht, möglicherweise keine Antikörper der Mutter mitbekommen hat, dann kann das eine sehr dramatische, lebensgefährliche Infektion beim Kind durch das Herpesvirus tatsächlich werden. Ein entsprechendes Herpes-Neonatorum-Syndrom, und das kann tödlich enden. Von daher, auch das ist in Deutschland Gott sei Dank selten, aber das ist etwas, was natürlich alle Perinatalmediziner und Frauenärztinnen kennen müssen. Ja, das ist eine wichtige Komplikation einer genitalen Herpesinfektion bei Frauen, bei Schwangeren.
Das heißt, die muss man möglichst schnell behandeln, damit das bis zur Geburt ausgeheilt ist? Oder wie geht man vor?
Ja, je nachdem, wann man das Problem erkennt, das kann mit natürlich auch dazu führen, dass man zum Beispiel eine Kaiserschnittgeburt vorzieht.
Und wie sieht das mit Lippenherpes aus? Also wenn Eltern, Großeltern, gerade bei neugeborenen kleinen Babys, einen Lippenherpes haben, muss man da auch besonders vorsichtig sein?
Dann besteht natürlich die Möglichkeit der Übertragung. Aber wie gesagt, ich habe vorher versucht zu erklären, dass eben auch Menschen, die kein Lippenherpes haben, auch das Virus ausscheiden können. Also ohne unbemerkt das Virus auf das Enkelkind übertragen. Ja, also diese Möglichkeit besteht immer. Ich möchte aber auch ein bisschen sozusagen die Dramatik aus der Situation nehmen und sagen, Kinder kommen in der Regel mit einer Herpesinfektion ganz gut zurecht. Und es ist eigentlich tatsächlich günstiger, man wird als Kind mit einem Herpesvirus infiziert als Erwachsener.
Weil dann der Verlauf milder ist oder man sein Leben lang dann schon...
Weil der Verlauf dann milder ist, genau. Und weil das kindliche Immunsystem mit der Herpesinfektion tatsächlich besser zurechtkommt als das Immunsystem eines Älteren.
Wir haben von Gundi Schneider eine E-Mail bekommen. Sie fragt, was sie tun soll. Sie hat die zweite Impfung gegen Gürtelrose versäumt. Soll sie wieder von vorne anfangen oder reicht eine spätere zweite Impfung aus? Das wäre jetzt mehr als ein Jahr später nach der ersten Impfung.
Gar kein Problem. Die zweite Impfung sich geben lassen, damit ist alles gut.
Wir haben noch eine Mail bekommen. Es geht um Herpesvirus mit Bläschen, einseitig am Oberschenkel ohne Schmerzen. Sie heilen bei rechtzeitiger Behandlung schnell ab. Die Hausärztin hat es als Gürtelrose diagnostiziert. Die Hautärztin sagt, es ist nur das Herpesvirus. Jetzt ist die Frage, gegen Gürtelrose impfen oder nicht?
Also der Virologe sagt, dass die Dermatologin wohl recht hat. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch ein Herpes genitalis. Und dann kann man selbstverständlich sich gegen die Gürtelrose impfen lassen und wird auch eine Schutzwirkung haben. Aber gegen die Gürtelrose, nicht gegen den Herpes genitalis.
Das heißt, da muss man wissen, was man hat und dann kann man entsprechend reagieren.
Aber der Herpes genitalis manifestiert sich eben bei manchen Menschen häufig eben auch im Oberschenkelbereich.
Das war die Sprechstunde zum Thema Herpesinfektionen und Gürtelrose. Als Experte bei uns im Studio war Professor Hartmut Hengel zu Gast. Er ist ärztlicher Direktor des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Freiburg. Vielen Dank an Sie, Herr Hengel, und vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer, die sich an der Sendung beteiligt haben. Mein Name ist Magdalena Schmude. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis bald.